Unser Land befindet sich in einer tiefen Finanzkrise, die eigentlich nur durch eine, wie die Engländer sagen, stiff upper lip, also durch sich nichts anmerken lassen, von den Politikern an uns vorbeigeschmuggelt werden soll. Ja? Die Staatsverschuldung ist hoch, die Ausgaben immens. Keiner weiß mehr so recht, was da passiert. Gerne flüchtet man sich dann da in die eigene Ahnungslosigkeit nach dem Motto, schwierig war es immer, Sie werden es auch diesmal schon wissen, was Sie tun. Einer, der das nicht glaubt, ist Markus Krall. Er prophezeit schon seit Jahren, dass es nicht gut gehen kann. Hallo, lieber Herr Krall.
Hallo, Grüße aus der Schweiz.
Ja, sehr schön aus der Schweiz, wunderbar. Wir sind alle schon ein bisschen nervös. Letzte Woche gab es in Amerika eine Bankenkrise. Zwei Institute standen da wohl irgendwie am Abgrund. Was war da passiert und was hätte da Schlimmes passieren können, Herr Krall?
Och ja, also bei Bankenkrisen rege ich mich schon gar nicht mehr auf, weil jeder, der sich das Bankensystem anschaut, weiß, dass die Banken seit Jahrzehnten strukturell pleite sind. Sie haben einfach alle zu wenig Eigenkapital. Und dann kommt halt diese Bubble, wenn man einen Topf mit Wasser aufsetzt. Und dann fängt es irgendwann an zu kochen. Und wo die ersten Bubblen aufsteigen, das weiß man nie. Aber irgendwann werden sie aufsteigen, wenn die Hitze groß genug ist. Und meistens erwischt es dann irgendwelche kleinen Institute, weil es natürlich klar, dass diese Konzentrationstendenz in den Finanzmärkten immer noch da ist. Also aus meiner Sicht kein Grund zur Aufregung, sondern das Symptom einer im Prinzip Dauerbankenkrise, die halt mal größer und mal kleiner wird.
Ja, diese Woche ist die Stimmung wieder gut. Ja, weshalb kann jetzt nichts mehr passieren? Die Börsenstände, die gehen von einem hoch zum anderen, nur kurz unterbrochen von irgendwelchen Zollankündigungen Donald Trumps. Also ist wieder alles in bester Ordnung sozusagen.
Ja gut, die Börsen waren noch nie ein Indikator dafür, dass es gut ist. Das ist einfach was ich mal grundsätzlich abstreite. Langfristig gehen die Börsen nach oben, wenn es gut ist, das stimmt. Aber bevor es knallt, sind die Börsen meistens ganz oben. Schauen, wenn 1929, bevor es geknallt hat, waren die Börsen auf Rekordstand. 2007, bevor es geknallt hat, waren die Börsen auf Rekordstand. Also die Börsen nach oben gehen lassen, ist alles Mögliche, aber keine Rückversicherung, dass da draußen alles super läuft.
Also Klein Fritzchen denkt dann, die Börse ist supi, ist auch die Wirtschaft supi und es kann nichts passieren. Und das ist genau das Gegenteil ist der Fall.
In der Regel ja. Also es ist, ich vergleiche immer ganz gern mit einem Vulkan. Wenn einer auf einem Vulkan wohnt, der seit 600.000 Jahren nicht ausgebrochen ist, von dem aber weiß, dass er alle 600.000 Jahre ausbricht, dann kann er einerseits sagen, okay, we are safe forever, oder er kann sagen, wir sind fällig. Ich neige dann eher zu der Fraktion, die sagt, wir sind dann fällig. Zumal sich halt in unserer Wirtschaft die Ungleichgewichte jetzt schon so schön aufgestaut haben an allen Fronten. Die Banken sind ein Beispiel. Ja, sie haben einfach zu wenig Eigenkapital und zu viele Risiken, zu viel zombifiziert Kredite und zu viel zombifizierte Unternehmen in ihrer Kundenlandschaft. Die ganzen Staaten sind ein zweites Beispiel, die sind noch zombifizierter als die Unternehmen durch zu hohe Steuern, zu viel Regulierung, zu viel Gesetze, zu viel Einmischung des Staates in die Angelegenheiten der Wirtschaft. Man könnte eigentlich gar nicht mehr fertig werden mit dem Aufzählen. Also die Ungleichgewichte, die sind da und jetzt, wenn sich alle beschweren über die Krise und wir sind ja mittendrin in der Krise, Deutschland deindustrialisiert, die Arbeitslosigkeit steigt, dann dürfen die sich eigentlich gar nicht beschweren, weil es war klar, dass es passieren würde. Und das geht jetzt auch noch so weiter. Das wird auch nicht aufhören. Börse hin oder her.
Ja, ich höre immer das Lächeln in Ihrem Gesicht, Herr Krall. Das ist quasi Spaß am Untergang. Ja. Diese Woche wurde die Frage ja gestellt, reißt Frankreich unser System in den Abgrund aufgrund der enormen Neuverschuldung und aufgrund der Tatsache, dass, glaube ich, Standard & Poor's Frankreichs Bonität herabgestuft hat. Ein für eine führende Wirtschaftsnation ja doch recht drastischer und alarmierender Schritt. Ja. Warum ist das gefährlich für uns und nicht nur für die?
Naja gut, Frankreich ist nach Deutschland das zweitgrößte Mitgliedsland in der Eurozone. Und Frankreich hat ein Problem. Frankreich ist eigentlich der ideale Rettungskandidat, so wie vor 10 bis 15 Jahren Griechenland, Portugal, Zypern und andere. Und ich habe es mir mal angesehen. Also wenn man sich die Euro-Rettungen von 2010 bis 2015 anschaut, die Durchschnittsverschuldung dieser Länder zum Zeitpunkt, als die Rettung dann notwendig wurde, war 115% vom Bruttosozialprodukt. Also 115% des Bruttosozialprodukts als Verschuldung. Und da ist Frankreich genau jetzt. Die sind gerade in diesen Tagen, gehen die über diese 115% drüber. Und die zweite Zutat dafür, dass ein Land gerettet werden muss, ist der Unwille und die Unfähigkeit der Politik zu sparen. Und da ist Frankreich nun wirklich ein Schulbeispiel dafür, ein Schulbuchbeispiel dafür. Also Frankreich ist der Kandidat für eine Euro-Rettung. Nur wird die ein bisschen größer als die Euro-Rettung damals, denn Frankreich ist halt nicht Griechenland. Griechenland hatte damals ein Bruttosozialprodukt so von, ich glaube, 250 Milliarden im Jahr. Frankreich hat eins von 3.300 Milliarden im Jahr. Und die durchschnittliche Rettungsgröße einer Euro-Rettung damals waren 44% des Bruttosozialprodukts. Das wären bei Frankreich dann, lassen Sie mich rechnen, ungefähr 1.300 Milliarden, also 1,3 Billionen Euro, die dann zu schultern wären. Und weil außer Deutschland, Österreich und Niederlande keiner da ist, es zu machen, wird wohl der größere Teil davon nicht in Österreich liegen bleiben.
Ja, verzeihen Sie mir bitte meine Ahnungslosigkeit, aber was heißt denn schultern? Wie schulter ich denn das denn dann? Also da, die Franzosen gehen dann den Bach runter, die sind überschuldet, sie können ihre Anleihen nicht mehr bedienen und wir schultern dann. Wie ist, also ich habe vergessen, wie das in Griechenland war.
Also das ist ganz einfach, da müssen dann Garantien abgegeben werden. Also wir müssen für die französischen Schulden dann gegenüber den Kapitalmärkten eine Garantie abgeben, dass wir die notfalls begleichen, wenn Frankreich es nicht tut. So war es damals bei Griechenland auch. Und im Gegenzug müssen die Franzosen dann versprechen, heiliges Indianer-Ehrenwort zu sparen. So war es damals in Griechenland auch. Hat nicht so dolle geklappt. Griechenland hat eigentlich erst dann gespart, als man aufgehört hat zu versuchen, es zu zwingen zu sparen. Interessante Variante. Und bei Frankreich habe ich da überhaupt keine großen Hoffnungen, weil Frankreich ist politisch in einer vollkommen verfahrenen Situation. Wenn Frankreich anfängt zu sparen, dann explodiert Frankreich. Und zwar, weil die sozialen Spannungen und die Ungleichgewichte so groß sind, dass die Konflikte sofort, die Verteilungskonflikte sofort auf die Straße getragen werden. Und deswegen traut sich auch keine französische Regierung wirklich zu sparen. Jetzt haben wir die fünfte Regierung innerhalb von 2 Jahren, die Macron ernannt hat. Und der frisch ernannte, zum zweiten Mal ernannte Premierminister, das erste, was er gemacht hat, war das Gegenteil von sparen, nämlich die Rentenreform zu kippen, die gespart hätte, aber die durchzuziehen hat er sich nicht getraut. Also wird es jetzt erstmal schlimmer als besser, und zwar nicht schlimmer, weil er reformiert hätte, sondern schlimmer, weil er nicht reformiert hat, was noch schlimmer ist.
Ja, aber es ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja, ich höre mir auf der Straße immer an den Spruch, schau dich doch mal um, es geht uns noch Gold, wir sind doch ein reiches Land. Wenn Sie sagen, dann kracht's in Frankreich, was bedeutet denn das konkret?
Naja gut, wie die Franzosen ihre Konflikte austragen, das ist ja nun mittlerweile hinreichend bekannt. Also Frankreich hat nun mal eine revolutionäre Tradition und wenn es an den Geldbeutel geht, dann kann schon mal die Straße verbarrikadiert werden und die Autoreifen werden angezündet. Und wenn dann auch noch gespart wird an dem Ende, dass man sozusagen ja, der islamistischen Fraktion die Sozialhilfe streichen möchte, dann geht es erst richtig rund. Dann ist, wie soll ich sagen, Bürgerkrieg auf der Straße angesagt. Also Frankreich ist schwer zu regieren. Wie schon General de Gaulle wusste, wie wollen Sie ein Land regieren, in dem es 365 Käsesorten gibt? Ja, nur, dass es keine 365 Käsesorten gibt, sondern noch ganz andere Konflikte.
Ja, und wie geht es dann bei uns aus? Also wir sind jetzt so ein bisschen auf dem Weg dahin. Ich habe jetzt was gelesen, was ich auch nicht verstehe. Tut mir leid, dass ich so unbeliebt bin, aber Targetsalden. Ja? Mhm. Wissen Sie, was das ist, Targetsalden?
Ja, Targetsalden ist sowas wie ein Bierdeckel. Das ist der Anschreibe-Bierdeckel, bei dem ganz Europa bei Deutschland anschreibt, in dem deutsche Exportüberschüsse, die nach ganz Europa gehen, nicht mit Euros bezahlt werden, sondern mit einem Schuldschein, der da bei der EZB liegt und bei dem jede beliebige Größe an Defiziten einfach angespart werden darf. Und dann kommt einfach eine größere Zahl auf den Schuldschein. Und sollte der Euro mal aufgelöst werden, müssten zwar unsere Euro-Länderpartner diesen Schuldschein zurückzahlen, so sagen es die Verträge, aber das können die ja gar nicht, weil sie ja komplett überschuldet sind. In dem Moment, wo der Euro nämlich scheitert, müssten die das ja in harter Währung zahlen und dann wäre es vorbei mit der Herrlichkeit. Das heißt, Deutschland müsste diese Targetsalden abschreiben, so wie es übrigens auch die Garantien abschreiben müsste, die es demnächst für Frankreich geben darf. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass Frankreichs Verschuldung zurückgeführt wird nominell und das Rating dadurch gerettet wird. Und Deutschland nimmt dann mehr von dieser Verschuldung auf sein Buch. Das ist das, was ökonomisch da drin steht in so einer Rettung. Ja? Sodass die effektive deutsche Staatsverschuldung dramatisch ansteigen würde. Und ich habe es mal durchgerechnet, also wenn man die aktuelle Staatsverschuldung nimmt und dann die ganzen Schulden, die Herr Merz sowieso schon geplant hat für Rüstung und für Klima und für angebliche Infrastruktur, aber in Wahrheit NGOs und für die ganzen Ausgabenwünsche von Herrn Klingbeil, dann noch die Frankreich-Rettung obendrauf und dann landet Deutschland bis zum Jahr 2028 ungefähr bei 132% Verschuldung am Bruttosozialprodukt, was immerhin jetzt schon 17% mehr ist, als Frankreich jetzt hat bei einem größeren Sozialprodukt in Deutschland. Also dann sind wir grosso modo bei so 6 Billionen Schulden, also ist die doppelte Menge, die Frankreich im Moment an Schulden hat.
Wir? Durch dieses System?
Wir, die Deutschen.
Ach so, ich dachte, die Franzosen
sind
die
Bösen. Kommunizierende Röhren.
Nein,
wenn wir alle retten, dann landen die Schulden ja bei uns. Ja? Das heißt, wir kanalisieren die Schulden zu uns und hinter uns steht keiner mehr. Nicht der Russe und nicht der Chines.
Also,
die werden uns nicht retten, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich fange an zu verstehen, warum der Herr Merz das tut, was er tut, nämlich gar nichts, weil er das verstanden hat, dass es sowieso alles gar keinen Sinn mehr hat, oder?
Nein, Herr Merz hat es gar nicht verstanden. Herr Merz hat verstanden, dass er die Kommandos aus der BlackRock-Zentrale befolgen darf. Und die Kommandos aus der BlackRock-Zentrale sind, zerleg mal Deutschland anständig, weil wenn das so richtig zerlegt ist, dann wird hier alles verhökert zu Schlussverkaufspreisen. Und genauso wird es auch passieren.
Genau, jeder muss ein Haus verkaufen an BlackRock. Ja, verstehe ich. Mhm. Gut. Das sind ja Verschwörungstheorien. Herr Krall, also ich weiß ja, dass Sie den Crash prophezeien seit Jahren. Also Crash ist ja dann wirklich was zum Anfassen. Also nicht nur so ein bisschen, ich habe kein Geld mehr auf der Bank, sondern ich kriege kein Brot mehr beim Bäcker und so Zeug. Ja, sehe ich das richtig?
Also richtiger Crash heißt, dass das Geldsystem die Blutgrätsche macht. Das heißt, Sie kriegen dann für Ihre Euronen wirklich nichts mehr. Sie müssen mit was anderem zahlen. Dann sind Sie gut beraten, wenn Sie Gold, Silber, Schnaps oder Zigaretten haben. Konservendosen tun es zur Not auch, aber die werden sie nicht mehr hergeben wollen, weil sie müssen ja was essen. Also das ist so ein richtiger Crash. Aber in dem Zeitlupen-Crash sind wir ja schon längst drin. Also wir sind mitten im Crash, der in Zeitlupe abläuft, nämlich in einem Schrumpfungsprozess der Wirtschaft. Wir haben heute 20% kleinere Wirtschaft als vor 10, 15 Jahren. Das geben die Statistiken nur nicht her, weil die ganzen Industriejobs, die früher was produziert haben, das sind jetzt öffentlich-rechtliche Jobs, die nichts mehr produzieren, aber immer noch bezahlt werden, sodass das Bruttosozialprodukt so groß aussieht, wie es aussieht, in Wahrheit aber viel weniger gemacht wird und produziert wird. Plus, wir müssen viel mehr Leute ernähren. Wir sind 10% mehr Leute, sodass die Leute heute 25% weniger in der Tasche haben. Das ist ein Crash in Zeitlupe, der sich aber jetzt beschleunigt, weil im Moment können wir beobachten, dass die industrielle Produktion nicht nur einfach schrumpft, sondern sie kollabiert regelrecht. Allein im August minus 4,4%. Wenn man das ein Jahr lang macht, halbiert sich die Produktion.
Ja, jetzt sind Sie schon in der Schweiz. Ich habe Sie auch des Öfteren schon lachen sehen, Herr Krall, ja, obwohl Sie einen Crash prophezeien. Wieso sind Sie dann noch so relativ undepressiv, wenn Sie das alles so genau wissen?
Naja, ich kann nicht sagen, dass es mich nicht stören würde. Also das ist, Humor ist das, was mich da am Leben erhält, das ist das eine. Und das andere ist, der einbilde, noch halbwegs gut vorbereitet zu sein auf diese krisenhafte Entwicklung, weil ich sie auch relativ lange schon vorausgesagt und vorhergesehen habe. Und sie ist im Wesentlichen ja auch so eingetreten, wenn auch nicht ganz so schnell, wie ich es befürchtet hatte. Dafür kommt es härter, als ich es befürchtet hatte. Also es geht ein bisschen langsamer, dafür wird es schlimmer. Also da frage ich mich natürlich, was ist schlimmer sozusagen, dass es langsamer oder dass es härter kommt. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich bin in die Schweiz gezogen. Ich habe mein Businessmodell daran ausgerichtet, dass ich mit der deutschen Konjunktur nicht mehr so verbunden bin, außer antizyklisch. Umso schlimmer es wird, umso besser läuft eigentlich mein Unternehmen, weil ich im Goldgeschäft bin. Und ich selbst bin auch in Gold investiert. Und habe ich das getan, was ich vielen anderen Leuten auch empfehle. Ich bin long auf Popcorn gegangen, weil die Sache wird epische, kinoartige Ausmaße haben.
Ach, und du lieber Gott.
Popcorn wird aus Mais gemacht und wer long auf Popcorn gegangen ist, der hat die letzten Wochen, glaube ich, gar nicht so schlecht verdient.
Genau, das heißt also, Ihre Stichworte sind abhauen und nicht Fiat-Geld.
Nicht Fiat-Geld und diversifiziert investieren, aber nicht in Deutschland. Mhm. Und den Optimismus und den Humor nicht aufgeben, weil hinter dem Horizont geht es weiter. Ja, so wie es so schön heißt. Und wir werden diese Krise als Nation überleben und werden wieder aufbauen, aber wir werden wieder mal eine Lektion von der Realität erteilt bekommen, weil wir unbedingt die Logik verweigern wollten und wieder mal geglaubt haben, dass Ideologie über Logik steht und das funktioniert diesmal nicht und wird auch sonst nicht funktionieren.
Herr Krall, auch wenn es nicht schön ist, ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Ich danke für die Einladung. Bis dahin.